Frese Green Talk.
Der Nachhaltigkeitspodcast vom Green Office der Hochschule Fresenius.
Hallo, hier ist Rebecca vom Green Office und willkommen zu einer neuen Folge Frese Green Talk. Das Thema der heutigen Folge ist B Corporations, eine globale Bewegung, die für integratives, gerechtes und regeneratives Wirtschaften steht. Und zu diesem Thema darf ich B-Leader Professor Dr. Dominik Brendel begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Professor für strategisches Management und Marketing an der Hochschule Fresenius seit 2020. Habe in meinem frühen Leben mal Bankkaufmann gelernt, BWL studiert und dann in Konsumgüter, E-Commerce und Strategieberatung 15 Jahre lang gearbeitet, bevor es mich an die Akademie zurückgezogen hat. Und habe im Rahmen meiner Promotion in den Jahren 2015 bis 2019 mich sehr mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften, Purpose im Rahmen normativer Unternehmensstrategien und so weiter beschäftigt. Und darüber hinaus relativ schnell viel Engagement mit der B-Lab und B-Corp Community bekommen und bin seit 2020 zertifizierter B-Leader von B-Lab Europe und auch B-Ambassador, das heißt, ich verstehe mich auch als Botschafter für diese Bewegung. Und versuche Unternehmen zu helfen, neben meiner Tätigkeit als Professor, nachhaltiger in allen Dimensionen zu wirtschaften.
Bevor wir so richtig einsteigen, können Sie uns einmal erklären, was genau B Corporations sind?
Gerne. Also vielleicht so ein kurzer Aushol auf die Historie. B Corp oder B Lab ist die Mutterorganisation, die Stiftung hinter den B Corps, wurde 2006 von drei Amerikanern gegründet, die simple Idee hatten, gesagt haben, es gibt Organic-Zertifizierung und Bio-Zertifizierung auf Produktebene sehr viel. Es gibt dergleichen eigentlich nicht auf Unternehmensebene. Und nachhaltiges Wirtschaften betrifft ja mehr als nur das Produkt oder das Sourcing von Rohstoffen oder der Herstellung. Und eigentlich müsste es sowas geben, was das ganze Unternehmen eben zertifiziert, wenn es nachhaltig bestrebt ist. Und daraus ist die ganze Idee des B Corp Movements entstanden, dass man gesagt hat, man möchte B für Benefit, Beneficial Companies zertifizieren, die auf den drei Säulen sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig versuchen zu wirtschaften und sich dort zu verbessern. Die Bewegung hat, ich glaube, 2007 die ersten 80 Unternehmen ungefähr in den USA zertifiziert, sind mittlerweile global mehrere tausend Unternehmen, ganz bekannte Household Brands wie Danone, werden auch in Deutschland immer größere Unternehmen, meisten kennen vielleicht Share als ein Beispiel, die versuchen auch einerseits sozusagen ihr nachhaltiges Tun dadurch auszuzeichnen, also die Zertifizierung zu erlangen. Gleichermaßen eben, und das ist ein wichtiger Punkt hinter B-Lab und B-Corp, auch die Bewegung als solche voranzubringen. Also Poster-Childs voranzugehen und zu sagen, ne, guckt uns an, wir können auch erfolgreich wirtschaften. Und diese vermeintliche Paradoxie, dass man wählen muss zwischen profitorientierten Wirtschaften und nachhaltigen Wirtschaften, als Beweis in der Realität aufzuheben.
Sie haben gerade gesagt, das Unternehmen wird zertifiziert. Ist das auch erkennbar auf den Produkten oder findet man das zum Beispiel nur auf der Unternehmenswebsite?
Also erstmal ist das grundsätzlich dem Unternehmen natürlich überlassen. Mir würde jetzt kein Unternehmen einfallen, was sich eine B-Corp-Zertifizierung unterzieht und es dann nicht in seiner Marken- oder Marktkommunikation nutzt. Das heißt, die Unternehmen, die mir bekannt sind, würden das in irgendeiner Form ihrer Kommunikationspolitik nutzen. Weil das ist letztendlich auch natürlich ein Positionierungsaspekt, den man dahinter verfolgt, dass man ja diese Zertifizierung nicht einfach nur macht, um halt ein Zertifikat in der Schublade zu haben, sondern auf den verschiedenen Aspekten einer Corporate Brand damit auch gegenüber verschiedenen Stakeholdern sich zu positionieren. Und das ist einmal im Absatzmarkt, natürlich dann oftmals auf Produkten. Ich bleibe jetzt einfach ein Beispiel, Share zum Beispiel, das kann man in jedem Drogeriemarkt in Deutschland bewundern. Das sieht man relativ schnell, ne, was ist die Idee dahinter, das steht auf dem Packaging drauf, aber eben auch die B-Corp-Zertifizierung, steht dann Certified B-Corporation drauf. Aber auch gegenüber anderen Stakeholdern, sei es natürlich im Employer Branding und der Positionierung. Wir wissen, immer mehr Menschen wollen eine sinnstiftende Tätigkeit und Sinnstiftung ist oft mal mit nachhaltigem Handeln verbunden in unserer heutigen Zeit. Das ist natürlich eine Adressatengruppe. Eine andere Adressatengruppe, die immer gerne vergessen wird, ist in der Tat aber auch das ganze Thema Shareholder und Investors, wo eine Art von Nachhaltigkeitszertifizierung fast schon zum guten Ton gehört. Ja, also sie werden in den klassischen Fonds beispielsweise nicht mehr groß aufgenommen, wenn sie nicht in irgendeiner Form erstmal nachweisen können, dass sie zumindest nachhaltig orientiert sind, was auch immer ihr Level dort sein mag. So, das heißt, die B-Corp-Zertifizierung zielt in der Tat aufs ganze Unternehmen ab, wird dann aber natürlich in der strategischen Positionierung für verschiedene Anspruchsgruppen genutzt, einschließlich der Produkte.
Was genau muss ein Unternehmen machen, um diese B-Corp-Zertifizierung zu bekommen?
Die kurze Antwort ist, wirklich nachhaltig sein. So, und eine Sache, mit der sich B-Lab und wie ich finde, jetzt habe ich da natürlich einen gewissen Bias drin, auch zu Recht rühmt, ist, einen rigorosen Zertifizierungsstandard zu haben. Das heißt, wenn sie nicht wirklich nachhaltig sind, wird das relativ schwierig, überhaupt in die Nähe dieser Zertifizierung zu kommen, weil dieses Assessment sehr tief geht. Es gibt verschiedene Approaches oder Wege, nennt man das, je nach Komplexität der Unternehmung. Wenn Sie beispielsweise ein Danone sind, ein Multinational Enterprise, wie wir das im B-Lab nennen, dann haben Sie einen komplexeren Weg vor sich, weil natürlich, Sie haben ganz verschiedene Entities und da gibt es nicht die eine GmbH, die jetzt zertifiziert wird, dann gibt es unter Umständen hunderte von Entities, die irgendwie unter diesem Danone-Begriff liegen und natürlich da eine Zertifizierung komplexer ist. Was für die meisten Unternehmen aber eher relevant ist, gerade Thema Familienunternehmen, deutscher Mittelstand, ist der sogenannte Standard Approach. Der ist eigentlich recht simpel organisiert, geht aber sehr in die Tiefe. Das heißt, was Sie machen, Sie können das sogenannte BIA, das ist das B-Impact Assessment, BIA. Kann man auch einfach mal googeln, BIA, B-Lab. Da kann sich jeder, der Lust hat und jede, einfach registrieren. Das kostet nichts. Das ist auch die Idee dahinter, dass es ein Tool ist, um Unternehmen zu helfen, erstmal eine nachhaltige Strategie zu entwickeln. Und ich sage mal so ein bisschen Fingerpointing in die Wunde, wo man versucht, eben auf verschiedenen Säulen, sind in dem jetzigen Standard, der wird gerade überarbeitet für nächstes Jahr, aber im jetzigen Standard 5 Buckets. Beispielsweise geht es um Elemente, die Mitarbeiter betreffen, wie beispielsweise soziale Aspekte gegenüber den Mitarbeitern, geht um Kunden- und Marktorientierung, geht um Steuerehrlichkeit, solche Sachen. Also es geht sehr in die Tiefe in verschiedenen Buckets. Das kann man sich einfach unter dem BIA mal angucken selber, kann man sich umsonst registrieren, passiert auch nichts, also da gibt es keinen Spam dahinter, soweit ich weiß, und damit auseinandersetzen. Das Ziel ist, dass man da verschiedene Häkchen setzt, wo man sagt, ja, das habe ich. Ich sage jetzt ein simples Beispiel, Whistleblower-Policy, habe ich ja oder nein? Ja, habe ich, dafür kriege ich 2 Punkte. So. Insgesamt sind theoretisch knapp 200 Punkte möglich. Es gibt kein Unternehmen, das hat. Mit so das bestscorende Unternehmen global ist immer wieder Patagonia. Es gibt auch so Global Top 10 und so weiter, gibt es dann so Awards für. Die haben so, kann man sich mal so als Benchmark merken, so 140, 150 Punkte, so in der Range. Das sind dann wirklich schon wirklich top-notch. Das Minimumkriterium sind 80 Punkte. Also Sie müssen 80 Punkte erreichen, ansonsten können Sie die Zertifizierung nicht bekommen. Wenn Sie 80 Punkte erreichen, dann können Sie auf Submit in diesem BIA drücken und das Ganze landet dann bei B-Lab Deutschland, die dann in die Zertifizierung mit Ihnen einsteigen. Und wenn Sie eine E-Mail bekommen von dem Certification Manager von B-Lab, der wird sagen, na, vielen Dank für die Submission, wir haben das gesehen und jetzt hätten wir vielleicht für die einen oder anderen Sachen auch nochmal gerne so ein bisschen Proof of Concept. Ne? Das nennt man dann Supporting Documentation. Das heißt, nicht einfach irgendwas wild anklicken, da würde jeder über die 80 Punkte kommen, sondern da kommen dann schon sozusagen Proof of the Pudding auch, dass man gewisse Dokumente nachreichen muss. Je nach Unternehmen gibt es dann auch, also es ist theoretisch möglich, dass es On-Site-Audits auch gibt. Das ist gerade bei großen Unternehmen ist das ein absoluter Standard. Wenn wir beide morgen eine GmbH gründen und ein Jahr im Business sind und dann sagen, okay, wir möchten jetzt diese Zertifizierung haben, da wird jetzt wahrscheinlich keiner kommen und sagen, ich möchte 3 Wochen bei euch mal unterm Schreibtisch nachgucken, was ihr da wirklich macht, sondern dann gibt es eher die Anfrage nach Dokumenten. Also es gibt verschiedene Wege, die führen aber alle immer über das BIA mit mindestens 80 Punkten. Das ist so der Entry Threshold. Und wenn man den erreicht hat, dann ist man erstmal, was das B-Lab eligible nennt, also auserwählt sozusagen. Ich kann mich dann zertifizieren lassen. Und dann, wenn die Prüfung ja sagt und man sagt, ja, okay, na, wir glauben dir das und du hast Proof of Evidence geliefert, dass du die Dinge, die du hier behauptet hast, im BIA auch tatsächlich stattfinden und so sind, wird einem eben angeboten, die B-Corp-Zertifizierung zu übernehmen.
Gibt es so einen ungefähren Punktedurchschnitt für deutsche Unternehmen und unterscheidet sich das zum Beispiel im internationalen Vergleich?
Bestimmt. Ich kenne ihn nicht, zumindest jetzt nicht aus dem Kopf. Vielleicht findet man da auf der B-Lab-Seite was. Ich würde sagen, der Durchschnitt ist so, das ist jetzt eine reine Bauchschätzung aus meiner Erfahrung und aus den Unternehmen, die ich jetzt persönlich kenne, auch aus der Beratung heraus, ist so 100 Punkte ist wahrscheinlich so ein ganz, ganz guter Approach eigentlich schon. Ne? Also man darf wirklich nicht vergessen, das ist ein sehr rigoroser Standard. Die meisten Unternehmen, die jetzt sagen, ne, wir haben Unternehmen, sagen, komm, warum auch immer, wir wollen das und gehen das erstmal durchs BIA, die kommen im Regelfall nicht auf 80 Punkte.
Okay.
So, also das ist schon, da wird schon der Standard sehr hoch gesetzt erstmal. Deswegen ist es auch ein Tool, was umsonst zur Verfügung gestellt wird, weil man damit arbeiten kann. Jetzt kann ich hingehen und sagen, ne, wo habe ich denn die größten Opportunities, jetzt noch Punkte zu sammeln? Das ist ein Bucket A von mir aus. Was kann ich da machen? So, wo kriege ich jetzt Punkte für? So, und die Idee ist ja wirklich dahinter, Unternehmen zu diesem nachhaltigen Wirtschaften zu begeistern. So, das heißt, was ich jetzt damit erziele, ist ja, dass sie jetzt hingehen und sagen, Mist, ich möchte das aber. Das heißt, ich brauche noch 10 Punkte, 15 Punkte, was auch immer. Ich nehme mir jetzt vor, auf diesen 3, 4 Feldern aktiv zu werden, um 80 Punkte mindestens zu erreichen. Das heißt, damit wird ja genau die Grundsatzidee hinter B-Lab erfüllt. Jetzt versuchen sie als Unternehmen nachhaltiger zu werden und das ist die Idee. Wichtig ist auch dabei, das ist keine Zertifizierung, die man einmal macht und dann für immer hat, die sogenannte Recertification alle 3 Jahre. Das heißt, alle 3 Jahre müssen Sie wieder durch dieses BIA durchgehen, müssen wieder Punkte ansetzen. Das könnte man sagen, ja, warum soll ich alle 3 Jahre das Gleiche machen? Weil es nicht das Gleiche bleibt, weil die Standards alle 3 Jahre oder alle paar Jahre angepasst werden. Und angepasst in eine gewisse Richtung, wir wollen ja nachhaltiger werden, nämlich höher angesetzt werden. Das heißt, wenn Sie sich nicht weiterentwickeln als Unternehmen, werden Sie irgendwann auch diese Zertifizierung wieder verlieren, weil Sie gar nicht mehr dann über diese heute 80 Punkte kommen würden. Das heißt, Sie müssen sich auch weiterentwickeln. Und das ist eigentlich, ne, it's a movement. So beschreibe ich das auch immer dann Unternehmen und sage, ihr müsst euch auch moven. Das heißt, einfach sozusagen einmal dieses Threshold zu haben, reicht nicht aus, um dann dauerhaft diese Zertifizierung zu erlangen.
Gibt es Ihrer Meinung nach im Prozess, also sei es im Bewerbungsprozess oder auch ja die ganzen B-Corporations betreffen, irgendwelche Schwachstellen? Wie sehen Sie das?
Den Prozess jetzt aus Bewerbersicht oder aus B-Lab-Sicht?
Gerne beides.
Gerne beides, okay. Also ich glaube, das ist jetzt auch so meine eigene Erfahrung und aus meinem Netzwerk heraus, ich glaube, die größte Hürde und das, was die meisten Unternehmen, also ich komme erstmal von der Unternehmensseite, dann komme ich auf den Prozess danach, was die meisten Unternehmen unterschätzen, ist, dass es de facto für die meisten auch ein Change-Prozess ist. Und Change ist erstmal viel Kommunikation und auch Überzeugungsarbeit. Das heißt, oftmals hat man aus einer Sustainability-Abteilung heraus, manchmal aus einer Kommunikationsabteilung heraus und einem CSR-Team heraus, hat man den Drive, sich damit auseinanderzusetzen etc. Da sitzen aber meistens die Mitarbeiter, die gar nicht so viel Überzeugung brauchen. So, wenn Sie dann aber beispielsweise in einem produzierenden Unternehmen sind, ja, wo vielleicht auch Einschränkungen, wo Veränderungen dahinter kommen, ne, weil wenn Sie sagen, okay, um nachhaltiger zu werden, müssen wir vielleicht auch Dinge verändern etc., dann müssen Sie diese Leute mitnehmen. Und das, was viele Unternehmen in meiner Erfahrung unterschätzen, ist, diesen Anlauf zu nehmen, das Ganze auch als möglichen Veränderungs- und Transformationsprozess zu einem nachhaltigeren Wirtschaften zu begreifen. Die das so verstehen, sind meistens die, die auch diesen Prozess erfolgreicher durchlaufen. Die glauben sozusagen, man nimmt das mal mit wie irgend so eine andere Zertifizierung auch. Die starten fulminant hinein, fangen stolpern an und müssen sich dann eigentlich wieder neu justieren und neu aufsetzen und eigentlich so ein bisschen Relaunch dann von diesem Prozess machen. Aus Prozessseite, also aus B-Lab-Seite etc. ist eine große Herausforderung in der Tat eine stetige Herausforderung. Ich sage auch gleich, was der momentane Ansatz ist, das zu lösen. Ist natürlich, dass man sagt, man möchte einerseits dieses Movement so groß wie möglich machen. Also ein ausgesprochenes Ziel ist, jedes Unternehmen soll ein B-Corp werden, weil das ist ja die Idee dahinter, alle zum nachhaltigen Wirtschaften zu begeistern. Gleichermaßen aber sozusagen den Anreiz auch für Unternehmen aufrechtzuerhalten, weil natürlich ist es für Unternehmen oder für viele Unternehmen heute ein intrinsischer Anreiz, nachhaltiger zu wirtschaften. Dafür brauche ich aber keine Zertifizierung erstmal. Eine extrinsische Motivation liegt darin, dass ich es mir vielleicht aufs Produkt schreiben kann und deswegen am Regal vielleicht mein, keine Ahnung, Share Wasser zum Beispiel, meine Wasserflasche gekauft wird anstatt die andere Wasserflasche. Das heißt, diesen Wettbewerbsvorteil, den ich mir in der Markenpositionierung erarbeite, der wird natürlich mit mehr Unternehmen immer weniger wert. Und das, dieses Paradoxum aufzulösen, möglichst viele Unternehmen dafür zu begeistern, gleichermaßen aber auch den Anreiz dafür zu behalten, das ist eine ständige Herausforderung. Ich glaube, wie das ganz gut gelingt, ist nicht durch den Ausschluss, sondern durch die Idee dahinter wirklich eine Community zu bauen. Also, dass man versucht eben auch die B-Corps miteinander zu vernetzen, indem man eben klar macht, es geht gar nicht um einen Wettbewerb hier, also so ein Race to the Top, wer ist der Nachhaltigste? Das wird ein bisschen angestachelt natürlich durch die Punkte, die sind auch öffentlich einsehbar. Also jeder kann die B-Lab-Zertifizierungsquotes von Danone auf der Webseite angucken, ne? Also von B-Lab. Das wird veröffentlicht. Das heißt, natürlich gibt es da so einen gewissen Wettbewerbsfaktor drin, gewollt, weil man sagt, ne, dann werden die Unternehmen nachhaltiger. Wenn ich sagen kann, Edge, wir sind nachhaltiger, Mist, ich will mich damit hier positionieren. Gleichermaßen versucht man aber eben dahin zu kommen, dass man die Unternehmen mitnimmt und sagt, okay, lasst uns doch diese Wirtschaft nachhaltig gemeinsam umgestalten. Da kommt so ein Aspekt hinein, der vielleicht auf den ersten Blick von außen gar nicht so erkenntlich ist, den ich aber persönlich eigentlich das Interessanteste oder mit das Interessanteste an diesem ganzen B-Lab-Geschehen und B-Corp-Geschehen finde, ist dieser Gemeinschaftsgedanke dahinter. Das betrifft dann auch Leute wie mich, die B-Leader oder B-Ambassador oder wie auch immer sind. Also ich bin zertifiziert, aber ich habe keine rechtlichen Verbindungen zu irgendwas mit B-Lab, außer dass die mir erlauben, ich darf mich B-Leader nennen, darf das Logo nutzen und so weiter. Und ich habe gewisse Kommunikationskanäle. Ich habe einen schnellen Zugang zu B-Lab, wenn ich Unternehmen helfe in der Zertifizierung etc. Aber ich habe erstmal bin ich sozusagen selbstständig damit, habe damit nichts zu tun. Und das macht mich ja erstmal so als Solokämpfer irgendwie da recht einsam in dieser Welt. Gleichermaßen ist aber die Idee dahinter, die B-Leader miteinander zu vernetzen, die B-Labs, also die Organisationen in den Ländern dahinter zu vernetzen, die B-Corps, also die Unternehmen, die zertifiziert sind, damit zu vernetzen und da eine Gemeinschaft aufzubauen. Da sind wir in Deutschland noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen, was auch daran liegt, dass das B-Lab in Deutschland gar nicht so alt ist, 2020 gegründet, so in der Pandemie reingerutscht. Dementsprechend auch vielleicht so ein bisschen hinten dran, wenn man mal in Länder guckt, wo das schon länger existiert. Das ist maßgeblich in Europa. UK ist da sehr weit vorne, war auch das erste Land in Europa, das ein B-Lab hatte außerhalb von Nordamerika. Die sind da schon sehr weit, ne, wo es so Regions gibt und da gibt es dann so ein Head of B-Lab West UK, East UK, dann gibt es da Community Meetings, Meetups und so weiter. Und da sind wir gerade dabei, eigentlich, dass das in Deutschland sich auch so entwickelt, weil da kommt dann nochmal so ein ganz anderer Aspekt eben rein, dass alle haben eigentlich immer wieder die gleichen Probleme. Ja, das ist, wenn Sie ein produzierendes Unternehmen haben, ist Ihr CO2-Impact natürlich Ihr Hauptthema. So, und da diskutieren Sie über Scope 1. So, und da sind Sie da drin. Und da hilft Ihnen das, wenn Sie eine Gemeinschaft haben, wo Sie sagen können, hey, wie löst ihr das denn? Wie geht ihr denn Dokumentation jetzt seit 1. Januar, CSRD-Richtlinie und so weiter an? Wie macht ihr das? Welche Herausforderungen? Welche Software nutzt ihr? Welche Tools nutzt ihr? Um eben gemeinschaftlich das weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist was, was wir in den nächsten Jahren noch viel mehr erleben werden, ist, dass wir eher hinter dieser B-Corp-Bewegung wirklich auch in Deutschland gerade so eine Community sehen werden, die sich dort entwickelt, wo es neben der Zertifizierung, und ich kann mir das auf Produkt schreiben und ich kann auf meinem LinkedIn-Game, in meinem Employer-Branding das nutzen, und so weiter, alles gut, aber wo ich eigentlich Zugang zu einer Gemeinschaft habe, die mir wirklich hilft, diese Nachhaltigkeitsprinzipien in meinem Unternehmen besser zu etablieren.
Ich habe das Gefühl, dieser Community-Aspekt ist bestimmt auch was, was sich von anderen Zertifizierungen unterscheidet.
Ja, genau, also im Versuch zumindest, ne? Jetzt mache ich mir zunutze, dass ich nicht bei B-Lab arbeite, sondern unabhängig bin. Bin gar nicht so der Freund davon, und das macht B-Lab auch ganz bewusst nicht, weiß ich nicht, eine GWÖ, Gemeinwohlstandards, Ökonomiestandards zum Beispiel sind im deutschsprachigen Raum ja auch relativ groß. Das irgendwie, also nichts liegt mir ferner, als was anderes zu diskreditieren, weil das ist ja schon der Gedanke. Ne? Es ist eigentlich erstmal total egal, welchen Standard, Hauptsache nachhaltig. Und da gibt's auch, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, so eine Entwicklung hin, dass man da auch viel mehr Overlaps findet. Also wir haben unter den B-Leadern Leute, die auch GWÖ-Zertifizierung machen und so weiter. Ne? Also da gibt es gar nicht so dieses Camp- und Lagerdenken, sondern es ist wirklich so diese Nachhaltigkeitsgemeinschaft, die da entsteht. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, dem B-Lab und B-Corp-Bewegung, so nennt sich B-Corp ja auch, jetzt ein Movement, sehr inhärent. Es gibt auch eine sogenannte Declaration of Interdependence, also die Deklaration der gegenseitigen Abhängigkeit, die jedes B-Corp unterschreiben muss. So, jetzt kann man sagen, das ist ein symbolischer Akt, da setzt sich der CEO dann hin und malt da seine Signatur da unten drauf, wunderbar. Natürlich ist es das ein Stück weit, es ist aber sehr ernst gemeint und da steht eben drin, dass man eine Gemeinschaft aufbaut, die sich gegenseitig stützt und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, in der Tat, wie du richtig sagst, unterscheidet B-Corps als Bewegung, aber auch als individuelle Unternehmen von anderen Zertifizierungen, die es da ja vielerlei gibt auf verschiedensten Ebenen, bis auch zu Unternehmenszertifizierungen, GWÖ-Standard zum Beispiel, weil es nicht inhärent ist. Ich will aber nicht sagen, dass das keine Communities sind, die haben. Ne, da gibt es genauso ein Meetup und da haben sie ihr Jahrestreffen und so weiter, aber es ist, glaube ich, nicht so forciert, nicht so gewollt, oder vielleicht ist es gewollt, aber nicht so institutionalisiert, das ist das richtige Wort, ja.
Gibt es noch weitere Unterschiede zwischen B-Corps und anderen Zertifizierungen?
Ja, also ich glaube so, der Hauptunterschied ist wirklich das, was wir eingangs so ein bisschen anklingen haben lassen, ist dieser Fokus auf das gesamte Unternehmen und gesamtes Unternehmen wirklich auch ganz groß gedacht. Also wenn Sie zum Beispiel ein komplexeres Unternehmen sind, sagen wir mal, Sie sind 35 GmbHs, irgendeine Zahl gesagt, ne, die irgendwie in so einem Konglomerat zum Konzern zusammenhängen, dann sind Sie in so einem Komplex-Approach, dann ist es nicht dieser Standard-Approach und das ist das allererste, was passiert, ist so ein sogenanntes Scoping. Das heißt, was B-Lab mit Ihnen zusammen macht, ist erstmal rauszufinden, wie schneide ich denn überhaupt das, was ich mir jetzt hier zur Zertifizierung angucke und was zertifizieren wir eigentlich? Und das passiert jetzt gar nicht so, weil man sagt, ne, dann darf die GmbH 1 darf sich so nennen, die GmbH 2 darf sich nicht so nennen und so weiter, sondern die Idee ist vielmehr eben dafür zu sorgen, dass immer die gesamte Organisation betroffen ist, weil eben genau auch diese Mitarbeiterstandards, weil gewisse Sozialstandards getroffen werden sollen. Es geht weit über Produkt und Sourcing eigentlich hinaus. So, und das ist, glaube ich, so der Kernunterschied. um zu einem nachhaltigen Wirtschaften auch zu kommen, in der Definition von B-Lab. Weil das nachhaltige Wirtschaften wird uns nur gelingen, wenn wir immer das gesamte Unternehmen angucken. Es ist ja totaler Quatsch, wenn wir sagen, ne, ich habe da irgend so ein biozertifiziertes Produkt, aber der Salat wird halt trotzdem aus Neuseeland eingeflogen. So, dann ist das ein Biosalat, ja, herzlichen Glückwunsch, aber so richtig nachhaltig war das ja irgendwie dann trotzdem nicht. So, und wir werden nur dahin kommen, glaube ich, wenn wir diesen gesamtheitlichen Blick haben. Und es gibt auch, und das muss man auch sagen, das finde ich auch spannend bei B-Lab oder B-Corps, jedes Unternehmen hat ja so ein bisschen in seiner Wertschöpfung seine eigenen Probleme. So, die einen sind produzierendes Unternehmen, die haben natürlich Scope 1 Emissions ohne Ende. Das heißt, ein Plattformgeschäft nicht. Ne? Wenn sie sagen, keine Ahnung, eBay, Booking, HS, was auch immer, haben sie relativ wenige Produktions-Impact. Den Impact, den sie aber haben, Travel ist ein gutes Beispiel, wo sie sagen können, na, sie haben kein Scope 1, aber das, was durch den Travel passiert, ist ja enorm. So, das heißt, auch da können sie einen Impact haben. Und da gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen, dass man versucht, dort auch dann die Zulieferer, also in dem Fall Hotels oder könnten auch Apartments sein oder was auch immer, so zu zertifizieren und anzureizen, eben auch grüner zu agieren. Ja, sei das, dass man Strom aus regenerativen Quellen verwendet und so weiter. Das heißt, jeder hat verschiedene Baustellen eigentlich in seiner Wertschöpfung. Und das, was B Corp schafft oder eine B Corp Zertifizierung schafft, ist dem Genüge zu tun. Also nicht zu sagen, ne, das ist sozusagen, wir sind jetzt insbesondere für produzierendes Gewerbe oder für Dienstleistungsgewerbe besonders gut oder schlecht, sondern wo man schafft, einen Standard über alle Unternehmensarten und Wertschöpfungsarten drüber zu heben. Und das, würde ich sagen, ist ziemlich einzigartig eigentlich, ja.
Sie haben gerade schon den Bereich Travel angesprochen. Was halten Sie von CO2-Zertifikaten kaufen als Ausgleich? Erstmal auch, was Ihre persönliche Meinung dazu ist, aber auch, ob das zum Beispiel bei B Corps akzeptiert wird, sag ich mal.
Ja, also wie wir alle spätestens seit, ich glaube, 1,5 Jahren wissen, ist es ein schwieriges Thema mindestens. Gibt es bestimmt eine offizielle Position von B-Lab, die kenne ich nicht, die kann ich teilen. Ich kann meine persönliche, Klammer auf, so ein bisschen vielleicht auch professorale Brille darauf teilen. Also ich halte davon erstmal gar nichts. So, jetzt kann man natürlich immer argumentieren, ja, es ist ja besser irgendwie, ne, Regenwald zu investieren und hast du nicht gesehen, statt gar nichts zu machen. Ja, das ist immer besser, also irgendwas zu machen ist immer besser als gar nichts. Aber ich glaube, es ist nicht zielführend, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir als Unternehmen wirklich in unserem Tun, in unserer Wertschöpfung nachhaltig werden. Und es bringt überhaupt nichts eigentlich, wenn ich hier sozusagen was kaputt mache, aber dafür woanders dann eine Porzellanvase hinstelle. So, dann ist trotzdem bei mir zu Hause ist alles kaputt. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass wir es schaffen, die Wertschöpfung, die wir betreiben, so umzugestalten, und das ist für mich auch der Begriff von einer umfassenden Nachhaltigkeit, so zu gestalten, dass der Impact, der negative Impact reduziert, minimiert, vielleicht wird er nie eliminiert werden, aber minimiert werden und gleichermaßen den positiven Impact zu maximieren. Und das muss so ein Bestreben, glaube ich, für das Unternehmen sein. Und aus der Perspektive ist eigentlich irgendeine Ausgleichszahlung, in welcher Form und ob das Betrug ist oder richtig ist oder nicht, völlig dahingestellt, ist eigentlich immer nur so eine Zwischenhilfe, so eine Krücke. Wäre viel sinnvoller, dass ich mir überlege, wie kann ich denn den Impact eben, den negativen, reduzieren. Ich finde immer das beste Beispiel ist Firma Werner und Merz mit der Marke Frosch, die absolute Koryphäen sind, wenn sie über Rezyklatverwendung von Plastiken und so weiter sprechen. Die haben einen Wertschöpfungsprozess entwickelt über Jahrzehnte, das wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist. Die können mit Rezyklaten arbeiten, das können nicht viele Unternehmen weltweit. Das ist ein absoluter Hidden Champion in dem Bereich. Ja? Also das Know-how, was sich Unternehmen darauf arbeiten, ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, die Reduzierung von negativem Impact wird auch zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Das ist, wenn man mal, ich hatte mal das Vergnügen mit dem Vincent Stanley, das ist der Director of Philosophy von und einer der Co-Gründer sozusagen von Patagonia, länger zu sprechen. Der sagt auch, wenn man die fragt, was ist der Wettbewerbsvorteil von Patagonia, er sagt ja, dass wir unsere Wertschöpfung so optimiert haben, dass wir überhaupt zum Beispiel Cotton recyceln können. Also, dass wir Baumwolle wieder extrahieren können, neu spinnen können, damit neue Textilien herstellen können. Ich sage, da haben wir einen Prozess, den haben wir mit Partnern entwickelt. So, das ist jetzt erstmal Intellectual Property. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich sage, okay, den möchte ich nur für mich haben, weil ich das sozusagen ernten möchte, was ich da gesät habe. Oder ich möchte den umsonst rausgeben oder ich lizenziere den, mache damit Geschäft oder so. Das ist aber eine Frage, wie ich dann damit umgehe. Aber der erste Punkt ist erstmal, dass ich mir Gedanken mache, wie schaffe ich es denn beispielsweise, eine Jacke, ein Kletterseil, ein was auch immer zu produzieren und dabei den negativen Impact zu reduzieren, den positiven Impact zu maximieren. Da ist ja, wenn man jetzt die Patagonia-Gründungsgeschichte anguckt, kommt ja die ganze Idee daher. Ne, die Idee war ja, das waren ja Kletterer, die gesagt haben, das ist ja irgendwie Quatsch, wir lieben Natur, deswegen gehen wir klettern und wandern und so weiter. Auf der anderen Seite hämmern wir da irgendwie Metall in die Felsen rein, machen die Felsen kaputt. Das ist ja ein Widerspruch. Daher kam die Idee, dass sie dann so rausschraubbare Kletterhaken gebaut haben und so weiter. Gesagt haben, ne, die kann ich reinmachen, kann sicher klettern, kann die wieder rausmachen oder ich kann dann auch Tracks anlegen für andere und so weiter und so fort. Und trotzdem kann ich meinen Spaß haben, kann meine Selbsterfüllung haben, kann mein Hobby nachgehen, also Nutzenmaximierung, bei gleichzeitig negativen Impact-Minimierung. Ist da ein Loch im Fels? Ja, ist trotzdem ein Loch im Fels. Ist es besser, als irgendwie Metall überall in der Gegend zu verteilen? Absolut. So, und ich glaube, wo wir hinkommen müssen, ist so ein bisschen aufzuhören, so dieses in absoluten Dingen denken. Ne? Auch Travel, Sie hatten es ja angesprochen, so Flight-Shaming und sonst irgendwas. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, also wir werden nicht in einer zusammengewachsenen, globalisierten Welt dahin kommen, dass keine mehr fliegt. Die Frage ist ja eher, und das ist, glaube ich, auch gar nicht erstrebenswert, weil wenn man guckt, wie wir kulturellen Austausch gefördert haben in den letzten 20, 30 Jahren und so weiter, ne, wenn man auch unter Studenten beispielsweise guckt, wie ihr Auslandssemester nutzt und so weiter, ist ja nicht erstrebenswert in meiner Sicht, das alles nicht mehr zu haben und zu sagen, jeder studiert noch in Köln, Punkt, und verlässt das hier nie wieder. Ich halte es eher für erstrebenswert hinzugehen, zu sagen, wie kann ich denn in der Tat dafür kommen, dass wir vielleicht kein Kerosin mehr verbrennen, sondern irgendeine andere Art von Treibstoff. Wir wollen ja von A nach B kommen. Wir wollen ja nicht irgendwie Kerosin in die Luft pusten. Das ist ja nur ein Tool und wir stellen fest, die Tools, die wir haben, die sind nicht so nachhaltig, also müssen wir die Tools verbessern. Und da glaube ich viel mehr dran eben, dass man es schafft. Und das ist auch was, was eben als Idee hinter B-Lab steckt, ist den Anreiz ja auch nach wie vor über den Profit für ein Unternehmen zu setzen. Wenn Sie den Profit wegnehmen, haben Sie das unternehmerische Anreizsystem rausgenommen. So, weil ich davon nicht mehr leben kann. So, und damit ist der Anreiz weg. Und das ist auch der Grund, warum leider ja viele NGOs mit guten Zielen immer wieder scheitern in ihrem Tun, weil der Anreiz fehlt, wirklich wettbewerbsfähig hier zu entwickeln. Und das ist schon die Idee hinter B-Lab auch, dass man versucht, eben sozusagen diese negative Impact-Minimierung, Nutzen-Maximierung auszusteuern. Zertifizierungen helfen da aber nicht. Also Zertifizierungen im Sinne von, ne, ich kaufe jetzt so ein Regenwald-Zertifikat irgendwie für meinen CO2-Impact. Ist es besser als gar nichts machen? Ja, wahrscheinlich. Ist es schlauer, sich vielleicht eher zu überlegen, muss ich diesen Flug nehmen, kann ich da nicht mit dem Zug fahren, also kann ich nicht meinen Impact reduzieren? Und manchmal geht's nicht und manchmal geht's. Und unser Ziel muss, glaube ich, sein, dass wir mehr zum Es geht immer öfter kommen und dieses Es geht nicht zur Ausnahme wird. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Ich bin auch sehr hoffnungsvoll. Aber das wird nicht damit funktionieren, dass jeder irgendwie den Baum, der dann, ob der jetzt dann echt gepflanzt wird oder auch noch Betrug ist, sei mal dahingestellt, aber das zu machen.
Wo sehen Sie noch Probleme bei Nachhaltigkeitszertifizierungen?
Ja, also ich glaube, ein großer Struggle ist so ein bisschen nicht die Zertifizierung, sondern die Wahrnehmung der Zertifizierung. Ne, das ist ja, wir kennen all diese Studien, wo die Leute ihre Lippenbekenntnisse äußern, dass sie bereit sind, ich sage jetzt irgendeinen Quatsch, das Zehnfache für einen Biosalat zu zahlen, wenn der mit der Hand aufgezüchtet wurde und so weiter und so fort. Letztendlich sehen wir aber auch, gerade im Konsumgüterbereich, wie die Leute dann tatsächlich einkaufen. So, und diese Dissonanz, die ist da. Die wird immer kleiner, kann man auch gucken. Ne? Da gibt es neue Studien, die sagen, ach guck mal, es wird immer weniger. Aber es ist in der großen, breiten Masse, vor allem wenn wir auch mal aus unserem Dunstkreis rauskommen. Also wenn wir leben ja in einem wohlstandsgesättigten Land. Ne? Wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, wir müssen das auch als globales Problem sehen, ohne in Whataboutism zu kommen, aber trotzdem ist es ja ein globales Problem, muss man sich da ehrlich machen. Und ich glaube, da muss man eher dran arbeiten, dass der Wert wirklich von nachhaltigen Wirtschaften für uns alle im Sinne eines Gemeinwohls besser erkannt wird. Und da können Zertifizierungen natürlich ein Ausdruck sein. Das muss aber vielmehr noch Bekanntheit erlangen. Ja, also es bringt jetzt nichts irgendwie, wenn alle Unternehmen, völlig egal ob Naturland, Bioland, GWÖ, B-Corp, was auch immer sich zertifizieren, aber die Konsumenten eigentlich dem wir keinen Wert beimessen. In vielen Bereichen sehen wir da so ein bisschen Verbesserung, aber ich glaube, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche und politische Kommunikationsaufgabe, diesen Wert eigentlich dem Ganzen beizumessen. Ne? Also den Leuten, das fängt in der Schule an, das geht über die Hochschulbildung. Jeder, der bei mir in Vorlesungen leidet, weiß auch, dass ich da auch immer viel Wert drauf lege, den Leuten das so ein bisschen mitzugeben. Wir müssen dahin kommen, dass die Leute verstehen, dass es halt in diesem System schwierig wird, so weiterzumachen, wenn es überhaupt möglich wäre. Und dann auch in die Alternativen hoffnungsvoll einsteigen. So, und die Alternativen sind, glaube ich, schon den Leuten klarzumachen, dass es Unternehmen gibt, die anhand dieser Zertifizierungen, also B-Corp beispielsweise, versuchen darzustellen, dass sie nachhaltiger wirtschaften. Das wird aber nur dauerhaft funktionieren, wenn wir als Konsumenten in unseren Kaufentscheidungen sagen, okay, das honoriere ich. Und honorieren muss gar nicht heißen, dass die Dinge immer mehr Premium sind oder teurer sind, weil das ist auch eine Frage, wer kann sich das leisten, in die man relativ reinkommt. Aber es kann ja sein, dass ich Preferred Choice werde. Mein Lieblingsbeispiel in meinem Freundeskreis ist Thema Fleischkonsum und so weiter. Das ist, wir futtern sowieso alles, von allem zu viel. So, ne? Also gerade in unserer, und das meinte ich vorhin mit wohlstandsgesättigten Gesellschaft, wir überkonsumieren ja von allem. So, ich auch, alle. Ja, da muss sich keiner, glaube ich, bei uns zum Fenster legen. So, und die Frage ist aber, wie kommt man eher da reflektiert hin und sagt, okay, muss ich denn wirklich jeden Tag Fleisch essen? Wenn ich das nicht tue, dann kann ich auch vielleicht mir plötzlich ein regional nachhaltig gewachsenes Steak in Anführungszeichen leisten. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich das jeden Abend habe. Aber ich glaube, da müssen wir in eine grundsätzlich viel reflektiertere Lebensweise einsteigen. Und Ernährung ist da immer so, was man relativ schnell, weil jeder von uns geht mehrfach im Regelfall in der Woche irgendwie in den Supermarkt und ist damit konfrontiert. Das geht aber bei Textilien weiter, das geht beim Autokauf weiter, das geht bei wie fahre ich in den Urlaub, fahre ich in den Urlaub, wohin fahre ich in den Urlaub, in welches Hotel oder Campingplatz oder whatever fahre ich und so weiter. Ich glaube, wo wir gut dran bedient werden, ist, wenn wir uns selbst immer in unserem Konsum so ein bisschen dran erinnern und sagen, okay, was entscheide ich hier eigentlich gerade? Und da können mir dann Zertifizierungen helfen, dass ich sage, okay, treffe jetzt bewusst eine Entscheidung vielleicht auch für die billigste Choice. Und ich weiß ganz bloß, das ist keine nachhaltige Option. Aber vielleicht habe ich da auch gute Gründe in dem Moment für. Und dann glaube ich, wenn wir da alle ein bisschen mehr bewusster werden in unserem Konsum, dann können Zertifizierungen auch wirklich einen Unterschied machen. Solange wir das nicht tun, ja, bringt das relativ wenig, ob sich die Unternehmen zertifizieren oder nicht.
Sie sind selbst ja B-Leader und B-Ambassador. Was hat Sie dazu gebracht und was sind Ihre Aufgaben dabei?
Ja, also dazu gebracht hat mich in der Tat, dass ich glaube 2014 das erste Mal so wirklich mit B-Lab mich auseinandergesetzt habe im Rahmen meiner Dissertation und war da eigentlich sehr begeistert davon, weil es eben diesen allumfassenden Scope hat und so weiter. Bin dann in der ersten oder zweiten Kohorte, ich weiß gar nicht, wo das Training in Deutschland angeboten wurde, wo es dann B-Lab auch in Deutschland gab, habe ich mich dafür beworben. Also es gibt eine hohe Nachfrage, deswegen muss man sich dafür bewerben. Hatte dann das Glück, da auserwählt zu werden und habe dann diese Seminare zur Zertifizierung da durchlaufen. So, das war gar nicht ohne großen Hintergedanken erstmal. Ich habe gesagt, ich finde das cool, ich möchte das unterstützen, ich möchte mehr darüber wissen und sehe das mal als so ein Training an. So, und deswegen habe ich das gemacht. Das war meine ursprüngliche Motivation. Was mache ich jetzt heute mit B-Leader und B-Ambassador? Ich sitze zum Beispiel bei netten Studentinnen, die mich einladen und sagen, ne, wollen wir da mal drüber sprechen und versuche in der Tat mehr Wissen darüber zu streuen, die Ambassador-Rolle sozusagen. Und versuch, ja, das Ganze bekannter zu machen. So, versuch sozusagen mein Tun und meine Tätigkeit zu nutzen, um auf die Möglichkeiten eines nachhaltigen Wirtschaftens anhand eines B-Corp-Standards aufmerksam zu machen. Als B-Leader hat man erstmal, also man hat gar keine Verpflichtung. So, man kann dieses Training machen und dann macht man nichts damit, ist auch okay. Die Idee ist aber schon damit, dass man in der Tat, sei das pro bono oder gegen Geld, gibt es ganz verschiedene Modelle und ich sage jetzt eine Zahl, ich weiß nicht genau, ich glaube in Deutschland sind wir so 50, 60 B-Leader, da gibt es wahrscheinlich so 10, 20 oder vielleicht 10, die leben davon oder hauptsächlich leben die davon, Unternehmen zu begleiten als B-Leader im Rahmen ihrer Zertifizierung, also sie machen das beruflich. Dann gibt es nochmal so, ich schätze mal so 10, ja, ungefähr 10, die arbeiten in einem B-Corp. Also beispielsweise gibt es, Nespresso ist ja ein zertifiziertes B-Corp-Unternehmen. Dort ist einer, ein B-Leader, der mit mir das Training gemacht hat. Der ist dort derjenige, der dort intern verantwortlich ist. Da macht das natürlich Sinn, auch da ein bisschen mehr Verständnis zu haben. So ein Internal Champion, B-Champions nennen wir dann auch, dann intern Unternehmen darzustellen. Und die anderen sind so ein bisschen wie ich, die so teilweise Beratung machen, vielleicht in der Hochschullehre sind, gibt es immer mehr, die auch die Zertifizierung machen, die versuchen generell, gibt es den Stefan Grabmeier ganz vorne mit, der da einen super Job macht, der versucht auf das Ganze ganzheitlich und systemischer fast schon zu betrachten, für den B-Lab so ein bisschen oder der B-Corp-Standard ein Tool in der großen Toolbox ist. Haben auch gerade ein super Buch, kann ich nur empfehlen, Impact Business Design, mache ich gerne Werbung für, veröffentlicht. Wo es aber darum geht, wirklich, wie man das Ganze eben nachhaltiger als ein nachhaltigeres Wirtschaften zu gestalten. Also es gibt unter B-Leadern ganz verschiedene Facetten. Es gibt nicht den oder die B-Leaderin und sagt sie, ne, das ist dann so, sondern es gibt ganz verschiedene Anreize. Das, was uns alle eint, ist in der Tat dieser Community-Gedanke. Wir haben auch immer so, ich weiß gar nicht, alle 8 Wochen oder so, gibt es so einen B-Leader-Call, wo das, was von B-Lab Deutschland organisiert wird, wo man sich dann alle in so einem Online-Call trifft. Da soll auch jetzt noch mehr passieren, eben so Regionen entwickelt werden. Wir hatten jetzt so erste lokale Meetups im letzten Jahr und so weiter, wo man versucht, eben diesen Gemeinschaftsgedanken mit voranzutreiben. Also eigentlich wird man als B-Leader erstmal Teil so einer Community.
Wie komme ich als Unternehmen an die B-Leader ran, beziehungsweise arbeite ich mit einem Team zusammen oder arbeite ich mit einem einzelnen B-Leader zusammen? Wie funktioniert das?
Genau, also da gibt es erstmal gar keinen, ich muss auch mit keinem B-Leader zusammenarbeiten. Ne? Also grundsätzlich kann ich auch einfach dieses BIA, B-Impact Assessment, einfach googeln, da reingehen, mich registrieren und loslegen und dann Submit drücken. So, ich brauche keinen B-Leader dafür. Das machen auch manche Unternehmen. Wird im Regelfall irgendwann im Prozess kommen, oftmals Fragen, was genau ist damit gemeint, wie wird das definiert und so weiter, wo es hilft, wenn man an sich an eine oder einen B-Leader wenden kann oder an B-Lab Deutschland selber. Jetzt ist B-Lab Deutschland, ich lüge jetzt, ich glaube, es sind 4 Leute momentan, also es ist jetzt auch keine Riesenorganisation, wo man eine Hotline anruft und dann sozusagen all diese Fragen direkt beantwortet bekommt. Und das ist schon ein bisschen die Idee des B-Leader-Netzwerks sozusagen dort auch eben in den Regionen, aber auch eine Verfügbarkeit, einfach mehr Leute zu haben, die auch da Auskunft fähig sind. So, wie komme ich an die ran? Auf der B-Lab Deutschland-Seite gibt es ein Verzeichnis, da sind die meisten von uns oder die das wollen zumindest, sind dort aufgeführt, da finde ich den Namen mit LinkedIn-Link und so weiter. Genau, und da kann ich mich an jemanden random wenden oder ich kann bei B-Lab auch anfragen, sagen, hey, ich bin gerade hier irgendwie da interessiert oder ich weiß gar nicht, was das ist, ich möchte mehr darüber wissen. Habt ihr da jemand, der mal kommt? So, und dann wird das intern, gibt so eine Plattform oftmals gespielt, kriegen wir dann immer so Anfragen, sagt, keine Ahnung, in Bremen sucht ein Unternehmen jemand, der helfen kann, wer hat Zeit, Lust, Interesse, wie auch immer. Das heißt, im Zweifel entweder an B-Lab wenden oder direkt an die B-Leader über die B-Lab-Seite, über das Verzeichnis gehen. Da wird man auf jeden Fall sehr schnell irgendwie in dem Netzwerk fündig werden.
Was macht Ihnen persönlich an der Arbeit als B-Leader besonders Spaß?
Was mir total Spaß macht, ist eigentlich zu sehen, wie sich dieses Movement wirklich entwickelt. Jetzt habe ich schon gesagt, so ungefähr roundabout eine Dekade, 10 Jahre verfolge ich das, bin ich Teil davon und bin da involviert. Und mir macht es eigentlich am meisten Spaß zu sehen, wie Nachhaltigkeit plötzlich was werden kann, was eine gewisse Awareness erstmal hat und zweitens auch ein gewisses Interesse hat. Ich glaube, das, was B-Lab sehr geschickt gemacht hat, auch in Abgrenzung zu anderen Nachhaltigkeitszertifizierungen, und ich komme ja aus dem strategischen Marketing, ist in der Tat eine Brand aufzubauen. Also ein zertifiziertes B Corp zu sein, hat einen gewissen Coolness-Faktor in den vielen Bereichen und damit nicht nur eine Positionierung, sondern auch eine gewisse Attraktion für Konsumenten und potenzielle Kunden und so weiter. Und das macht schon Spaß, das zu begleiten und das zu sehen, um zu sehen, dass Nachhaltigkeit im Marketing, in der Positionierung, in dem Markenaufbau wirklich einen Mehrwert hat, der dann, jetzt kommen wir darauf, auch von Kunden geschätzt wird. Ja, also die in der Tat dann halt plötzlich auch diese Produkte zeigen und damit sich darstellen und so weiter. Ich finde immer, so einen ganz interessanten Aspekt ist, wenn Sie auch mal auf einer Party sind und im Badezimmer sind, keine Schränke öffnen, das macht man nicht, aber gucken Sie mal, was da so on public display rumsteht. Wissen wir aus der Kosmetikforschung oder Kosmetikindustrie zum Beispiel, dass ganz oft die Sachen on display, nennt man das, gestellt werden, mit denen man sich ja irgendwie selbst identifiziert. Was ich total interessant finde, auf die Partys, die ich gehe, sind nicht mehr so viele mit 43, aber ein paar gibt es da noch, wo ich noch eingeladen werde, ist, dass man in der Tat immer mehr nachhaltige Produkte dort sieht. Und da erkennt man ja schon so eine gewisse Entwicklung. Ja, also auf den Partys, auf denen ich vor 20 Jahren war, war das kein Thema. So, da hätten die Leute auch noch nicht mal gewusst, ob das ein nachhaltiges Produkt ist oder nicht. Das hätte auch keinen interessiert. Heute ist das schon komplett andersrum. Ne? Ein bekanntes B-Corp ist Aesop, die Marke Aesop zum Beispiel. In meinem Dunstkreis und meiner Bubble sozusagen, wo ich unterwegs bin, glaube ich, gibt es in jedem Badezimmer so, ich nenne es immer diese Party-Display Aesop-Seife, sozusagen ein so ein Seifenhalter, um das zu demonstrieren und ne, man möchte sich damit identifizieren und so weiter. Und das finde ich total spannend eigentlich, so diese Entwicklung zu beobachten aus so ganz verschiedenen Aspekten. Und da kommt schon eben mit rein, dass B-Corps auch junge Unternehmen oder jüngere Unternehmen sind oder Unternehmen sind, die juvenil geblieben sind oder dort wieder so positionieren und auch von dieser jüngeren Marke eigentlich B-Corp profitieren wollen.
Sie haben ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, aber könnten Sie uns vielleicht so ungefähr 5 Unternehmen, vielleicht auch im Konsumgüterbereich nennen, die B-Corp zertifiziert sind?
Ja, also so das klassische Aushängeschild, was schon fast keiner mehr hören kann, leider ist Patagonia, kennen die meisten, in Deutschland Share. Aesop hatte ich gerade angesprochen. Gibt auch kleinere Unternehmen, die PNZ Möbelmanufaktur zum Beispiel, das ist jetzt keine Riesenmarke, aber ist in Deutschland eine Marke. Danone Waters ist zertifiziert, Danone North America, das hängt gerade so ein bisschen, Danone hat das Ziel, sich komplett zu zertifizieren, da sind sie jetzt aber genau als globales Unternehmen in so einer Reise unterwegs und so weiter. Also sie haben eigentlich immer mehr Unternehmen, bei denen das auch sehr sichtbar ist. Ja, gibt's auch die Klassiker, so Ben & Jerry's und so weiter. Ich glaube, wo man mal ein bisschen unterscheiden muss, das hilft vielleicht auch dem ein oder anderen ZuhörerInnen, ist der Fakt, wenn man guckt, oftmals glaubt man, dass Nachhaltigkeit so dieses Impact-Business-Model sein muss. Also ich muss durch mein Tun die Welt verbessern, so Higher-Purpose-Driven-Unternehmen. Das ist schön, das kann man machen. Viele machen das auch, muss man aber nicht. Ja, sondern es geht darum, eigentlich nachhaltiger zu wirtschaften. Heißt nicht, ne, Patagonias Mission Statement, we're in business to save the home planet. Das ist ein Impact-Business-Model. Das ist aber gar nicht ja der Anspruch dahinter, sondern es reicht ja erstmal sozusagen nachhaltig zu wirtschaften. So, ich muss gar nicht die Welt durch mein Tun verbessern. Es reicht ja, wenn ich mein Tun schon verbessere. Das ist ja schon nachhaltig. Und deswegen bin ich mal so ein bisschen vorsichtig mit dem Beispiel, ne? Ben & Jerry's, Patagonia, dann ist immer die Antwort, ja, sind wir aber nicht. Ja, wir sind halt ein Schraubenhersteller oder sonst irgendwas. Und we are not in business to save the home planet. We are in business, weil wir ein Familienunternehmen sind in x der Generation. Das ist richtig, das ist gut. Deswegen ist es trotzdem aber, geht es darum, das Tun zu verbessern. Und deswegen muss ich kein Impact-Business-Model sein, sondern ich kann wie Danone, völlig wertfrei gemeint, eine schnöde AG sein, die von im Streubesitz vieler Aktionäre sich befindet und die einfach sagt, hey, wir wollen auch nicht die Welt retten mit unserem Tun, sondern wir sind ein profitorientiertes, profitgetriebenes Unternehmen, aber wir wollen unser Tun verbessern und dafür nutzen wir den B-Corp-Standard. So, und deswegen bin ich mal so vorsichtig, weil die Leute sagen, na, okay, ja, Patagonia, ich kann es nicht mehr hören und wollen wir nicht, sind wir nicht, muss man auch nicht, sondern es geht darum, eben das eigene Tun zu verbessern. Drum dann vielleicht eher Danone als massenfähiges Beispiel.
Gibt es bestimmte Branchen aus Ihrer Erfahrung, die sich ein bisschen, ja, sag ich mal, schwer tun, sich als B-Corp zu zertifizieren oder haben kleinere oder Mittelständler es vielleicht schwieriger als große Unternehmen?
Würde ich so pauschal nicht sagen. Und ich finde auch in der B-Corp-Zertifizierung ist vielleicht eine Stärke, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber gute Frage. Ich glaube, vielleicht ist eine Stärke der B-Corp-Zertifizierung, dass man versucht, diese Unterschiede zu nivellieren, ne? Indem man auch verschiedene Approaches, Wege hat, dass man sagt, ne, irgendwie ein Danone hat halt einen anderen Weg und auch mehr Aufwand, klar, hat auch mehr Ressourcen, als das Brendel und Kaune GmbH hätte. Das heißt, ich glaube eigentlich nein. Natürlich gibt es verschiedene Wege. So, das heißt, das ist auch gar nicht so unbedingt vergleichbar. Ich glaube aber in der Tat, es ist ein Standard, der versucht, diese Unterschiede zu nivellieren, indem man sagt, ne, jemand, der mehr Ressourcen hat, der ist auch komplexer. Dem kann ich aber auch mehr abverlangen in der Zertifizierung als jemand, der vielleicht klein ist. Und trotzdem versuche ich irgendwie diesen Standard 80 Punkte überall gleichermaßen zu bemessen. Das heißt, auch das, vielleicht interessant hier, das BIA, dieses Impact Assessment, ist für alle das Gleiche. So, also ein Danone, man klickt die gleichen Fragen an wie die fiktive Brendel und Kaune GmbH. Der Unterschied ist, dass vielleicht ein Danone das 35 Mal machen muss, weil es irgendwie 35 GmbHs in Anführungszeichen sind, Entitäten, und wir das halt nur einmal machen müssen. Ja, okay, das heißt ein anderer Aufwand, aber es ist auch eine andere Größe. Aber inhaltlich ist es nivelliert. Es ist immer die gleiche Frage und es ist der gleiche Standard und es ist die gleiche Antwort, die ich geben muss eigentlich. Insofern, nee, glaube ich nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Glaub auch, und das ist auch eine Stärke davon, dass es gewisse Branchenfaktoren auch nivelliert werden. Ich hatte das vorhin schon gesagt mit Produktionsunternehmen versus Dienstleistungsunternehmen. Natürlich sind meine Scope 1 Emissions als Produktionsunternehmen natürlich wahrscheinlich viel negativer als die sind, wenn ich reiner Dienstleister bin. So, wenn ich jetzt als Berater unterwegs bin, habe ich vielleicht meinen Travel Impact und so weiter, aber das ist relativ gering und vielleicht gut managebar. Wenn Sie, ich war letztes Jahr eingeladen bei ArcelorMittal einen Vortrag zu halten, das größte Stahlproduzent der Welt, da haben Sie andere Herausforderungen. Wenn Sie Bahngleise herstellen aus Erz, also da haben Sie einen Ultra-CO2-Impact. Anders geht das heute noch nicht. Das heißt aber nicht, dass diese Unternehmen, und ich war da total beeindruckt, beispielsweise auch bei ArcelorMittal, dass diese Unternehmen nicht bestrebt sind, das zu verbessern, nachhaltiger zu werden. Natürlich ist bei dem Thema Wasserstoffproduktion und so weiter ganz, ganz oben auf der Agenda. Da sind die heute vielleicht noch nicht, okay, wussten die aber auch vielleicht vor 20 Jahren nicht. Das heißt, man muss schon betrachten, dass diese Transformation in ein nachhaltigeres Wirtschaften natürlich sehr vom Wertschöpfungsmodell des einzelnen Unternehmens abhängt. Ich finde, dass der B-Corp-Standard das ganz gut nivelliert, weil er eben nicht abstraft und sagt, naja, du bist halt ein Stahlunternehmen, du könntest dich nie zertifizieren, sondern sagt, ich akzeptiere, dass dein Impact vielleicht heute negativer ist. Das, was mich interessiert ist, versuchst du nachhaltiger zu werden.
Mhm. Als B-Leader, wenn man in so verschiedenen oder mit verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammenarbeitet und man jetzt vielleicht nicht den Hintergrund hat, welche Möglichkeiten gibt es, sich als B-Leader weiterzubilden, beziehungsweise fördert B-Lab das oder wie fördert B-Lab das?
Ja, sehr kontemporäre Frage. Wir hatten erst im Dezember in dem letzten Update-Call, dann gab es ein neues Update zu. In der Tat wird gerade auf B-Lab Europa-Ebene, ja, nicht versucht, sondern es wird ein Programm entwickelt, wie man dieses ganze B-Leader-Dasein eigentlich ein bisschen besser strukturieren kann. In der Vergangenheit und heute war es zumindest für viele B-Labs und B-Leaders so, dass man diese Zertifizierung macht. Manche verschwinden dann vielleicht als B-Leader auch irgendwo in der Versenkung und haben damit nichts mehr zu tun, ist ja auch okay. Manche, die dann aber eher jetzt wie ich vielleicht auch da dabei sind und das Thema mit vorantreiben und weiterentwickeln wollen, da müssen sich da schon so ein bisschen die Bits and Pieces zusammensuchen. So, und da soll es zukünftig eine bessere Handreichung in Anführungszeichen geben, sei das über Fortbildungen, zusätzliche Trainings, so Refreshment-Trainings, weiß ich nicht was, die da kommen. Momentan ist das schon sehr viel auf dieser Community lasten. Ne? Das heißt in der Tat auch, wenn ich eine Frage habe, die ich von einem Unternehmen bekomme, das sich gerade in der Zertifizierung setzt, die ich nicht beantworten kann, weil ich sage, oh, gute Frage, nicht mein Metier oder verstehe ich selber nicht so ganz, dann kann ich mich immer wieder in diese Community zurückwenden, sei es an B-Lab direkt oder sei es an die B-Leaders Community. Aber es ist so ein bisschen Learning on the go momentan und das soll mehr institutionalisiert werden in der Zukunft.
Abschließend eine letzte, eher gröbere Frage. Wenn ich jetzt als Konsument viel Wert auf Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Unternehmen lege, worauf sollte ich beim Kauf achten, abgesehen von Nachhaltigkeitszertifizierungen oder halt einer B-Corp-Zertifizierung?
Ich glaube, der größte Hebel besteht wirklich darin, auf den Kauf zu achten. Ich hatte das vorhin schon angeschnitten und nochmal, ich möchte ja gar nicht mich selbst ausnehmen. Ich bin da genauso Teil wie alle anderen auch. Ich ertappe mich auch selbst in meinem Konsum immer wieder täglich dabei. Ich sitze hier mit einem Wegwerfkarton Kaffeebecher im Podcast. Natürlich gab es da Recap, natürlich hätte ich Recap nehmen sollen, natürlich wäre das schlauer gewesen. Es war einfach ein dummer Kauf. So. Und ich glaube, wenn wir unser eigenes Kauf- und Konsumverhalten ohne uns selbst zu gängeln, ich darf trotzdem Kaffee on the go trinken, den versuche ein bisschen zu optimieren. Ich glaube, dann haben wir den allergrößten Hebel. Ja, das ist auch Thema Stromverbrauch, sprechen wir so oft drüber, ne? Wo kommt eigentlich unser Strom her, regenerative Energien etc. Wenn wir wirklich hingehen und sagen, okay, muss in meiner Wohnung überall immer das Licht brennen, muss mein Rechner den ganzen Tag laufen, muss der Stecker da immer drin und auf Standby und all die Sachen sein. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, unseren Konsum und unsere Kaufentscheidung ein bisschen schlauer zu machen, das ist eigentlich der größte Hebel. Ich würde mal schätzen, ich kann wahrscheinlich in meinem Leben, ich bin einigermaßen erwerf über das Problem, ich beschäftige mich sehr beruflich wie auch privat damit und so weiter. Ich habe eine 5-jährige Tochter, das heißt auch, ich sehe jeden Tag, werde ich daran erinnert, dass wenn ich möchte, dass sie auch nochmal durch den intakten Wald bei uns laufen kann, muss ich heute in meinem Verhalten etwas ändern und so weiter. Das heißt, ich bin da glaube ich schon relativ erwehrt, trotzdem treffe ich blöde Entscheidungen. So, und ich glaube, das Erste ist, man darf sich da nicht so selbst kasteien, weil dann wird es was Negatives und wir Menschen vermeiden alles, was Negatives, so gut wir können. Sondern man muss einfach sich selber so ein bisschen motivieren und sagen, okay, muss ich das jetzt kaufen? Will ich das wirklich konsumieren? Brauche ich den Kaffee? Wenn ich den Kaffee brauche, ist ja okay, aber was ist eigentlich jetzt die nachhaltigste Option, die ich vielleicht habe, einen Kaffee zu konsumieren? Muss ich so viel Fleisch kaufen oder reicht mir nicht eigentlich die Hälfte? Ja, also so dieses... Ich bin 1980 geboren. Ich fand das schon immer so strange, aber ich weiß noch, es gab mal so eine Sendung auf Pro7 oder so, ich sag mal so Ende 90er, 2000er, da ging es um XXXL-Schnitzel und so, ne? War der Wettbewerb, wer kann 5 Kilo Schnitzel backen und essen und so weiter. Das ist ja total absurd. So ein maßloser Konsum, maßlos wirklich in dem originärsten Sinne. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir sagen, so, ne, ich kann Schnitzel essen, aber es muss halt vielleicht nicht XXXL sein und es muss nicht jeden Abend sein und dann ist es auch okay. Und wenn ich jetzt noch drauf achte, vielleicht, dass ich dann mein Geld, was ich spare, weil ich nicht jeden Abend Fleisch esse, dafür nenne das vielleicht regional aus der Eifel beispielsweise kommt, dass es vielleicht von einem Biobetrieb kommt und so weiter, dann kann ich auch diese 20-30% Premium darauf zahlen, die das mehr kostet, weil die Produktion dieses Schnitzels teurer ist, aber ich habe es ja, kann es mir trotzdem leisten mit meinem gleichen Budget. Das heißt, kurze, gute Frage, ich glaube wirklich abschließend das zu beantworten ist, der große Hebel besteht wirklich drum, Kaufkonsum und Kaufentscheidungen nicht zu gängeln, aber sich zu hinterfragen und bewusst zu konsumieren.
Dann vielen Dank. Wir wären tatsächlich auch schon am Ende. Haben Sie noch irgendwas, was wir vergessen haben anzusprechen oder was Sie noch loswerden möchten zum Abschluss?
Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, die Einladung, auch vielen Dank für die super Fragen. Ich hoffe, es war gut verständlich, nachvollziehbar. Das, was ich immer gerne loswerden möchte, ich lade alle ein, da mitzumachen. Und man kann sich nachhaltig in seinem eigenen Leben beschäftigen. Man kann sich in beispielsweise Movements wie das B Corp Movement beschäftigen. Gerne dürfen alle auf mich zukommen. Ich bin über LinkedIn immer ganz gut auffindbar. Mich einfach kontaktieren, darauf ansprechen. Bin da, wie man merkt, gerne auch auskunftsfreudig. Versuche da auch dann gerne in die Gemeinschaft einzuladen. Aber ich glaube, es wird dann besser werden, wenn wir uns alle so ein bisschen engagieren. Und es gibt heute die Möglichkeiten. So, ne? Kann keiner mehr sagen, ach, wusste ich nicht, konnte ich nicht, hatte ich nicht. Aber wir müssen selber unseren Hintern ein bisschen hochbekommen und was machen. Und dann kann das auch gut werden. Bin sehr hoffnungsvoll. Man liest ja vieles Negatives momentan. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir die Sachen doch gedreht bekommen.
Vielen Dank, dass Sie mir und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen tieferen Einblick in das Thema gegeben haben. Informiert euch gerne weiter über das Thema. Den Link zu B-Lab Deutschland findet ihr in den Shownotes. Und bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns oder direkt an Herrn Brendel wenden. Ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Friese Green Talk wieder.
Danke, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.